begrüße dich zu dieser Podcast-Folge, in der es darum geht, wie du deine Tiefe leben kannst und auch wie du zu deiner Intuition stehen kannst, ohne dich zu verbiegen. Als Kind dachte ich immer, man kann nicht selbstbewusst sein, ohne arrogant oder oberflächlich zu sein. Und resultierend aus diesen Empfindungen und Gedanken heraus, fragte ich mich dann oft, damals wirklich ziemlich verzweifelt, wie ich denn zu mir stehen kann, also in meiner damals eher zarten, sanften oder nicht so offensiven Art, wenn ich eben nicht arrogant, nicht kalt und nicht oberflächlich sein möchte. Ja, du hörst richtig. Das waren meine damals als Kind ziemlich verzweifelten Gedanken und ich habe zu der Zeit nie eine echte Lösung für mich gefunden. Also das heißt, ich wollte mich wirklich selbstsicherer fühlen, weil dieses Gefühl von tiefer Unsicherheit extrem stark war für mich. Also es hat mein Leben sehr, sagen wir mal, negativ beeinflusst. Ich wollte mich wirklich selbstsicherer fühlen, aber ich wollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form arrogant sein oder irgendwie kalt oder hart wirken. Und ich war als Kind und Jugendliche insgesamt ja ziemlich still, also eigentlich extrem still, wenn man genau hinschaut, sehr stark zurückhaltend, extrem schüchtern, unsicher und so weiter. Aber gleichzeitig hatte ich auch immer das Gefühl und das ganz tiefe Wissen in mir, etwas Wertvolles und etwas Gutes in mir zu tragen, was ich gerne in die Welt geben möchte. Blöd ist halt nur, wenn man etwas zu geben hat und sich dann aber nicht traut, damit rauszugehen. Also sollte dir einer dieser Aspekte in irgendeiner Form bekannt vorkommen, dann lausche gerne bis zum Ende dieser Folge, denn da teile ich dann noch drei ganz wesentliche Dinge mit dir, die mir auf meinem Weg wirklich sehr stark geholfen haben. Weil mittlerweile gebe ich ja seit über 20 Jahren Seminare und ich begleite seit über 20 Jahren Menschen in ihrer persönlichen Transformation zu mehr Selbstsicherheit und zu ihrem ganz authentischen Ausdruck. Schlagen wir nochmal so ein bisschen den Bogen zurück zu meiner Kindheit, also zu damals. Weil bei mir zu Hause war es, das ist vielleicht nicht ganz so normal, bei mir war es normal, dass meditiert wurde, dass Rituale gemacht wurden, dass die Eltern und auch das ganze befreundete Umfeld in Selbsterfahrungsgruppen gingen und so weiter. Das heißt, ich habe sozusagen eine gewisse Form der Spiritualität und Mystik als völlig normal und vor allem als sehr bodenständig kennengelernt. Was aber wiederum nicht heißt, ja, dass ich in einem absolut heilend zu Hause groß wurde, denn es gab auch eine ganz andere Seite, die letztendlich voller Gewalt und auch voller Unberechenbarkeit war. Und jetzt könnte man ja so ein bisschen sagen, naja, wie jetzt? Das passt ja nicht wirklich zusammen. Da wird auf der einen Seite meditiert, aber da herrscht eben auch Gewalt. Und wenn man da so drauf schaut, dann kann man die Spiritualität, die kann man ja nicht als echte Spiritualität benennen. Ne? Das Ding ist nur, also so könnte man draufschauen, das Ding ist nur, wenn wir das so sehen, dann schließt ja die sogenannte Spiritualität und auch eine gewisse Tiefe, die man vielleicht als Mensch auch schon hat, die ganzen auch wiederum menschlichen Abgründe aus. Oder anders gesagt, jemand, der meditiert, der hat automatisch nur lichtvolle Qualitäten in sich. So könnte man das jetzt sehen oder verstehen oder auch mit einer Frage auf dieses Geschehen drauf gucken, was durchaus berechtigt ist. Aber die Frage ist ja, stimmt das so? Ja, stimmt das so, dass wenn irgendwo eine gewisse Form von Spiritualität oder Meditation oder Körperübung oder was auch immer gelebt wird, dass es nicht auch die dunklen Seiten der Menschheit gibt oder die Abgründe des menschlichen Seins gibt. Und die zweite wesentliche Frage lautet, wenn das nicht sein darf, dass auf der einen Seite ja in der Familie solche Rituale gemacht werden und so weiter und auf der anderen Seite es auch Gewalt gab, dass das nicht zusammenpasst. Wer vermittelt uns denn solche Bilder? Also dieses, das kann ja nicht richtig sein. Und die Frage ist überhaupt, woher diese seltsamen Bilder, ich finde, das ist eine Frage, die wir uns alle so ein bisschen stellen dürfen, weil ich weiß, dass viele da sehr schnell mit so einem süffisanten Lächeln irgendwo drüber sprechen. Die Frage ist ja überhaupt, woher diese seltsamen Bilder von Spiritualität und Meditation ist sozusagen gleichzusetzen mit Klangschalen und Räucherstäbchen. Woher kommt denn das? Ja, denn mit genau diesen Assoziationen wird ja Spiritualität oft wirklich ins Lächerliche gezogen. Und bei mir zu Hause war es erstmal einfach so, sage ich mal, normal, dass Meditationsgruppen stattgefunden haben, dass sich regelmäßig unterschiedliche Gruppen zur Selbsterfahrung getroffen haben. Und trotzdem erfuhr ich als Kind keinerlei Bestätigung darin, dass mein stilles So-Sein wirklich völlig okay war. Eigentlich eher im Gegenteil, weil das war ja so in den 70er, 80er Jahren, wo ich klein war, wo ich Kind war. Und da gab es noch diese Regeln, in dem und dem Alter hat das Kind so und so zu sein. Also ich weiß, dass es diese Regeln teilweise leider heute immer noch gibt, aber ich würde mal behaupten, in den 80ern vielleicht schon weniger, aber in den 60ern und 70ern waren die echt noch heftig. In dem und dem Alter hat das Kind so und so zu sein, das und das zu können und so weiter und so fort. Und für mich war das total vernichtend, ja, weil in diesen Regeln habe ich mich nicht wiedergefunden, beziehungsweise ich habe diesen Regeln einfach überhaupt nicht entsprochen, weil ich war zu still, ich war zu schüchtern, ich war zu unsicher und zu was weiß ich nicht alles. Und als Kind zieht man relativ schnell eine schlichte Erkenntnis daraus, wenn man das mitbekommt, ja, dass man von Erwachsenen im Grunde als zu das, zu jenes und so weiter eingestuft wird. Das Kind zieht die Erkenntnis daraus, ich bin falsch, ich bin verkehrt. Punkt. Und was tut ein Kind, das von sich glaubt, grundlegend verkehrt zu sein? Genau. Erstens, es fängt an, sich selber zu hassen und zu verachten. Und zweitens, es wird versuchen, der Umwelt zu gefallen und den geforderten Ansprüchen zu entsprechen. Sprich, es wird versuchen, heute würde ich sagen, zu performen, zu gefallen, irgendwas von sich zu zeigen, was aber den inneren Empfindungen nicht entspricht. Und ich kam damit immer weniger zurecht. Und ich habe mich mit all meinen Empfindungen immer irgendwie wie in so einem Zwiespalt gefunden. Also ja, natürlich, ich habe mich gehasst für mein So-Sein. Ich wollte gefallen, ich wollte richtig sein, auch für die Erwachsenen. Und ich habe aber eine innere Empfindung gehabt, die ganz anders getickt hat. Also ich war die ganze Zeit in so einem inneren Zwiespalt. Und ich wusste zum Glück, und das hat mir sehr viel Halt gegeben, ich wusste allerdings schon sehr früh in meinem Leben, dass ich auf irgendwie so eine Art, ich kann dir nicht sagen, woher das gekommen ist, aber ich habe das sehr geliebt. Ich habe nämlich gerne und ganz selbstverständlich mit Tieren und Pflanzen gesprochen, was mir damals extremst geholfen hat, weil in dieser Welt der Tieren und Pflanzen, da gab es für mich keine Scham, es gab kein Falschsein, es gab keine Selbstzweifel, sondern da war ich einfach ich. Und das ist tatsächlich für mich eine ganz wertvolle Ressource gewesen. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn ich diese Ressource nicht gehabt hätte, aber ich habe darin sehr viel Bestätigung gefunden. Aber ebenso wie ich eben gerne mit Tieren und Pflanzen gesprochen habe, wusste ich auch immer schon, und das ist jetzt so ein bisschen ein Paradoxum, weil mit Tieren und Pflanzen sprechen tust du ja so ein bisschen, also ich habe es damals so in meiner Welt getan, die nach außen nicht so offensichtlich war. Aber genau wie ich eben halt gerne mit Pflanzen und Tieren gesprochen habe, wusste ich auch schon immer, dass ich gerne, so wie ich das halt nenne, die Füße am Boden habe. Ja? Das heißt, ich habe noch nie, auch als Kind, niemals nie auf irgendwelchen künstlichen Hokuspokus gestanden. Also da war ich irgendwie glasklar. Und trotzdem, auch wenn ich jetzt auf diesen ich nenne das einfach mal künstlichen Hokuspokus, nie gestanden habe. Trotzdem ist für mich zum Beispiel Wasser, also wenn wir jetzt von einem See sprechen oder vom Meer sprechen, Wasser ist für mich eine Wesenheit, also eine Energie, die man spüren kann. Aber nicht abgehoben, sondern für mich total pragmatisch und unspektakulär. Naja, stimmt nicht ganz jetzt beim Wort unspektakulär, weil das Meer oder überhaupt schöne Seen können schon sehr spektakulär sein. Ja, das, ich glaube, da sind wir uns einig. Zumindest für jeden, der auch so wie ich Wasser gerne mag, aber ich mag auch Berge sehr gerne. Und genau wie für mich auch ja unterschiedliche Orte eine spürbar unterschiedliche Energie haben. Aber das ist jetzt nicht irgendwie was komisch Abgehobenes, sondern für mich ist das irgendwie relativ klar spürbar und wie gesagt pragmatisch. Und ich nenne das Energie. Bestimmte Orte haben eine Energie, die für mich spürbar ist. Vielleicht nennen andere das Atmosphäre. Vielleicht ist das auch was, was dir mehr entspricht. Und mir geht es aber an dieser Stelle erstmal gar nicht so darum, dass das, was wir wahrnehmen an unterschiedlichen Orten, gegenüber unterschiedlichen Menschen oder auch in der Natur, dass das eine gut oder falsch ist, dass das eine gut oder schlecht ist, sondern es geht erstmal einfach nur darum, haben wir denn diese Wahrnehmung und können wir die als etwas, ich sag mal, Normales, Pragmatisches, Unspektakuläres wie zu uns nehmen. Und vielleicht kennst du ja so Situationen, du fährst zum Beispiel in den Urlaub an einen Ort, wo du noch nie warst und du hast vorher beispielsweise reichlich im Internet recherchiert und du hast gedacht, dass es dort, wo du hinfährst, dass es dort extrem schön sein wird. Aber als du ankommst, fühlt es sich, abgesehen von vielleicht irgendwelchen mental-optischen Eindrücken, fühlt es sich irgendwie doch flau an. Vielleicht ein bisschen bedrückend oder einfach weniger leicht, als du gedacht hast. Und ja, oft ist es ja so, dass der Verstand dann das ganz schnell relativiert mit zum Beispiel so inneren Sätzen. Ja, wir denken dann sowas wie, ah ja, das Servicepersonal im Hotel ist halt irgendwie schlecht drauf oder ähnliches. Also so irgendwelche vermeintlichen äußeren Umstände, die dann angeblich für das sogenannte schlechte Gefühl oder dieses Gefühl von, hier ist es doch nicht so schön, wie ich dachte, quasi zuständig sind. Und vielleicht ist es sogar so, dass letzten Endes gewinnt dann vielleicht doch noch der Gedanke, dass es eben doch toll ist dort, weil die Aussicht und das Essen einfach super sind. Also wir erklären uns vieles mental für gut, weil man das wahre Gefühl, also die eigentliche Empfindung nicht wahrhaben will, beziehungsweise weil wir nicht gelernt haben oder besser gesagt verlernt haben, unseren ganz feinen Empfindungen wirklich zu vertrauen. Und letztendlich ist das ja mit den feinen, echten Wahrnehmungen, das ist ja auch etwas für, ich würde sagen, schon ziemlich mutige Menschen, beziehungsweise für Menschen, die es einfach echt wissen wollen, weil unsere echten Empfindungen und unsere echt gelebte Wahrheit, die findet einfach in unserer Gesellschaft, vielleicht in unserer Kultur, ich weiß es nicht, aber in unserer Gesellschaft definitiv, ganz wenig Resonanz und Bestätigung, ja. Also, ganz viel, nicht von den mentalen Konstrukten, sondern von den Dingen, die wir ganz fein wahrnehmen. Also unsere eigene innere empfundene Wahrnehmung findet extrem wenig Resonanz und Bestätigung in unserer Gesellschaft. So wie bei mir damals, ja. Und wenn es also so ein bisschen so für manche unter uns nur noch um ja positive Vibes und Mega-Magic irgendwas geht, dann habe ich persönlich so ein bisschen meine Zweifel, ob es dabei noch um die wahre Wahrnehmung, um eine innerlich spürbare Tiefe oder nicht um einfach nur modische, mentale und erfolgsversprechende Trends geht. So, also es gibt ja, Menschen, ich würde sagen, dieses Thema mit der feinen Wahrnehmung ist schon etwas, ja, ich sage ja nicht umsonst, feine Wahrnehmung, ja. Es ist einfach etwas, was in unserer Welt insgesamt oft übergangen wird, oft übersprungen wird, wenig Platz hat. Und dann gibt es manche Menschen, die wirken so, als hätten sie einen sehr starken Zugang zu ihrer Intuition, zu ihrer Wahrnehmung und so weiter. Und wenn man aber genau hinschaut, dann merkt man, es geht die ganze Zeit nur um positive Vibes und keine Ahnung, sowas wie Mega Magic irgendwas. So. Und ich habe an der Stelle einfach, das sind ja nur meine Zweifel, aber ich habe da halt manchmal einfach Zweifel, ob es da nicht um irgendwie was anderes geht als so eine innerlich spürbare Tiefe und ob es da nicht einfach irgendwie um rein mentale, erfolgsversprechende Trends geht. Ist so eine Frage, die ich einfach mal in den Raum stelle, weil ich gesagt habe, auch vorhin, ich stehe nicht auf irgendwelchen Hokuspokus oder so, sondern ich habe wirklich gerne die Füße am Boden. Und ich habe einfach für mich gemerkt, dass die feine Wahrnehmung dem nicht widerspricht, die Füße am Boden zu haben. Und ja, wer auf Mega Magic irgendwas steht, wer das mag, der möge das so tun, ja. Ich hatte, wie gesagt, immer schon das Bedürfnis, wirklich pragmatisch mit Dingen umzugehen, neben der Tatsache, dass dieses Spüren und auch die tiefe Wahrnehmung völlig normal und menschlich sind. Also dieses pragmatisch und bodenständig heißt ja letztendlich nicht rein mental und vom Körper abgeschnitten, ganz im Gegenteil. Ja, mir ist die Verbindung zum Körper, also das Verkörpertsein, ist mir einfach sehr wesentlich. So, worauf ich hinaus möchte. Ich hatte einfach schon echt sehr früh in meinem Leben das Gefühl, und vielleicht ist auch das, was du in Ansätzen nachempfinden kannst, ich hatte einfach sehr früh schon das Gefühl, genau zwischen diesen beiden Extremen zu sein. Ja, so, also einmal die feine Wahrnehmung als selbstverständlich zu erleben und gleichzeitig aber eben nicht abzudriften, sondern die Füße am Boden haben zu wollen. Und da ich aber für meine feine Wahrnehmung keine Resonanz und keine Bestätigung in meinem Umfeld gefunden habe, also für die Erwachsenen war ich ja immer viel zu still, viel zu unsicher, nicht dem Alter entsprechend, Punkt, 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 da habe ich einfach ziemlich still in mir darum gekämpft, meine eigene Wahrheit und auch meine wirkliche Wahrnehmung leben zu können und gleichzeitig aber trotzdem im Außen auch dazu zu gehören und verdammt nochmal endlich auch so zu werden wie alle anderen in meinem Alter damals. Ja, also ich wollte meine feine Wahrnehmung nicht verlassen und gleichzeitig wollte ich so sein wie alle anderen und ich habe aber diese Verbindung nicht gefunden, weil ich keine Bestätigung in meinen Wahrnehmungen, also man nennt das ja teilweise auch gespiegelt werden, ja, einfach irgendwo auch Resonanz finden im Umfeld dafür, dass mein Erleben so richtig ist. Ich habe das nicht gefunden und ich wollte meine feine Wahrnehmung nicht verlassen, aber ich wollte einfach an manchen Punkten, ich war so sauer auf mich, weil ich eben nicht so war wie alle anderen, dass ich einfach sehr darum gerungen habe, wie kann ich denn so werden wie alle anderen? Und das war so ein bisschen wie ein Kampf, der, wenn man ihn nicht irgendwann selbst beendet, der ja oft auch in so einer Art von Selbstvernichtung endet. Und vielleicht ist alles das, was ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe, erzählt habe, auch von mir, vielleicht sind das Dinge, die dir so ein bisschen bekannt vorkommen. Das heißt, vielleicht spürst du, dass es mehr gibt in deinem Leben oder mehr überhaupt im Leben an sich gibt, als das, was so offensichtlich ist. Und vielleicht willst du wirklich ein Leben mit einer gewissen Tiefe führen, mit einer echten Verbindung zu dir selbst und all dem, was dich umgibt. Und hast vielleicht auch schon oft gespürt, dass deine Intuition dich eigentlich, wenn du es zulässt, dich wirklich ganz sicher führt. Aber sobald du darüber sprichst, merkst du halt, dass du irgendwie vorsichtig wirst, ja, weil du Angst hast, als beispielsweise komisch abgestempelt zu werden und weil du nicht in eine dieser extremen spirituellen Ecken gedrängt werden willst und weil du nicht als esoterisch verstrahlt gelten willst, nur weil du an mehr glaubst als an das, was man halt einfach sehen und anfassen kann. Und die große Frage ist natürlich, wie kannst du denn deine Tiefe leben, ohne dich selbst zu verleugnen und zu verstecken? Wie kannst du auf deine Intuition vertrauen, ohne das Gefühl zu haben, dich rechtfertigen zu müssen? Wie kannst du deinen ganz eigenen Weg zwischen die Füße am Boden behalten und einer gewissen Mystik, die vielleicht einfach deine Wahrheit ist und die deinen Empfindungen entspricht? Das genau ist ja letztlich die essentielle Frage, die mich schon seit Kindheit an echt begleitet hat, beschäftigt hat. Und es gab immer wieder Phasen, in denen ich mich in einer Art von Gefallen wollen, also dem Umfeld gefallen wollen, in Oberflächlichkeiten und auch in anderen Dingen verloren habe. Aber ebenso gab es auch immer wieder Phasen, die mich zurückgezogen haben in meine Art der Wahrheit, der Tiefe und auch der Mystik. Und beides erlebe ich als extrem stark. Und dann gab es den Punkt, und ich glaube, dass der ganz wesentlich ist, weil ich immer das Gefühl hatte, wie kann ich in dieser Welt dazugehören, Erfolg haben, geliebt werden und so weiter und so fort, wenn es doch diese andere Seite an mir gibt, die dem Bild aber nicht entspricht. So, und ich habe beides, also diese Tiefe in mir, diesen völlig pragmatischen Bezug zur Natur, zu Tieren und so weiter, und auf der anderen Seite aber eben auch dieses auf dieser Welt leben, die Füße am Boden haben. Ich habe das beides als sehr stark empfunden. Und dann gab es den Punkt, weil das so widersprüchlich war und ich das nicht zusammenbekommen habe, es gab den Punkt, an dem ich dann erkannte, dass es gar nicht so sehr um entweder oder geht, sondern um die Tatsache, dass beides ein Teil meiner Realität ist. Und wir leben ja in einer Welt, in der das fast ausschließlich sowas wie, es gibt nur ein Entweder oder es gibt ein Oder. Aber wenn wir an solchen Punkten im Leben stehen, dass wir sagen, das eine, also zum Beispiel meine Tiefe, meine Intuition, meine Feinsinnigkeit, mein Spürsinn ist nicht vereinbar mit der Welt, ja, und ich bin auch mal gerne, keine Ahnung, ich gehe auch mal gerne schick essen, dieses oder jenes, also so, dass man könnte jetzt sagen, das sind wie zwei gegensätzliche Welten, aber wenn wir das eben so sehen, dass es nur das Entweder-Oder gibt und ich komme irgendwie auf dieser Welt nicht zurecht, mich zwischen den beiden Sachen entscheiden zu müssen, das ist ja was, was uns letztlich echt zerstört, weil es macht uns einfach fragil, Punkt. Und das tut es deshalb, weil es letztlich einen Teil unseres wahren Erlebens ausschließt. Das heißt, es geht nicht darum, sich entweder für die eigene feine Wahrnehmung oder aber gegen alle rationalen Dinge zu entscheiden. Ebenso wenig, wie es darum geht, dass Sanftheit eine Form der Stärke ausschließt. Ja? Denn wir können durchaus eine feine Wahrnehmung haben, aber wir können da, wo es drauf ankommt und wo es angemessen ist, auch rationale und starke Entscheidungen treffen. Das, was ich sagen möchte, ist, ja, es gibt definitiv eine sanfte Stärke, die sowohl das Rationale als auch das Spürende, das Intuitive und das Weise in uns einschließt. Und in so einer Welt, also in der wir leben, ja, in dieser Welt, in der das Sprichwort Erfolg gibt dir Recht gilt und Spiritualität oftmals mit Räucherstäbchen und Klangschalen gleichgesetzt oder auch belächelt wird, ist es definitiv eine Herausforderung der eigenen empfundenen Wahrheit und der eher sanften Stärke zu folgen. Da, falls du darüber nachdenkst, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ein Leben ohne Herausforderung ist ja, lass es mich so ein bisschen flapsig sagen, ein Leben ohne Herausforderung ist ja letztlich so ein bisschen wie ein Spielfilm ohne dramatischen Höhepunkt. Also, es ist dann kein richtiges Leben. Und wir wollen das Leben doch verstehen. Und wir wollen ja auch irgendwie lernen, das Leben zu nehmen, oder? Mir geht es in meiner Arbeit als Seminarleiterin und Wegbegleiterin inzwischen jetzt seit 20 Jahren, nee, schon seit über 20 Jahren, darum, dass du wirklich deine ganz eigene Wahrheit, deine Spiritualität, deine Tiefe, deine Intuition und Inspiration findest, beziehungsweise wiederfindest und auch hier auf dieser Welt leben kannst, in deinem So-Sein. Und in diesem Sinne komme ich jetzt zu den drei wesentlichen Dingen, die mir auf meinem Weg sehr geholfen haben, genau dorthin zu kommen. Eine Sache ist, übe überall, also in ganz kleinen Alltagssituationen, nimm da bitte keine heißen Sachen, okay? Kleine Alltagssituationen, in denen du spürst, dass sich für dich etwas falsch oder unstimmig anfühlt. Übe in solchen Situationen einfach mal zu sagen, für mich ist das anders. So, kleine Alltagssituationen, in denen du spürst, dass sich für dich etwas unstimmig oder falsch anfühlt. Üb mal immer wieder da, wo es dir möglich ist, zu sagen, dass du dieses Gefühl dafür bekommst, wie sich das anfühlt, für dich einzustehen. Für mich ist das anders. Also der Satz, für mich ist das anders, ist ja erstmal neutral. Also es geht nicht um dem anderen jetzt zu sagen, du bist falsch und ich bin richtig oder was für ein Mist erzählst du da oder so, sondern erstmal geht es darum, dass du ein Gespür dafür kriegst, wie fühlt sich das für dich an? Also nicht, wie reagiert der andere oder das Umfeld, weil da starren wir ja oft hin, wenn wir Veto einlegen, sondern bleib bei dir, ja? Du sagst, für mich ist das anders und spürst mal in dich rein. Weil dieser Satz signalisiert sehr deutlich, dass du ohne zu werten erstmal einfach nur Stellung für dich beziehst. Und eine Bitte habe ich an dich, gerate nicht in die Falle, dich an diesem Punkt in irgendeiner Form erklären oder rechtfertigen zu müssen, weil es reicht zum Üben. Es geht ja hier an dieser Stelle nur ums Üben. Es geht ja noch nicht ums perfekte Ergebnis. Es reicht völlig aus, erstmal einfach Veto einzulegen, für dich einzustehen und zu spüren, was das mit dir macht. Und auch das, was es mit dir macht, das muss nicht toll sein, sondern es geht nur darum, diesen Weg bewusst mitzubekommen. Das ist das Erste, was ich mit dir teilen mag. Das Zweite ist, ein Thema, was mir auch sehr am Herzen liegt, ist die liebevolle Disziplin. Das heißt, wirklich dran zu bleiben und sich trotz jedem Mal auf die Nase zu fliegen, sich nicht verunsichern zu lassen, was das Thema Intuition, eigene feine Wahrnehmung und so weiter anbetrifft. Weil ohne Disziplin erfolgt einfach, auch wenn wir das nicht gerne hören, keine Veränderung. Das heißt, wenn du etwas ändern möchtest, wenn du mehr für dich einstehen möchtest, wenn du deiner eigenen Intuition, deiner feinen inneren Wahrnehmung, deiner eigenen persönlichen Tiefe mehr Raum im Leben geben möchtest, dann bleib dran, beziehungsweise steh immer wieder für dich auf, wenn du versagt hast, wenn du eingeknickt bist, wenn du in alte Muster gefallen bist oder was auch immer. Die Botschaft, die hier drin steckt, ist wirklich so, dieses, hey, es braucht dich, um für das zu gehen, was deine Wahrheit ist. Denn das tut niemand anderes für dich. Und der dritte Punkt, den ich dir mitgeben mag, ist, das ist dieses, dich mit deinem Körper zu verbinden. Für mich ist das immer wieder einfach das Thema Embodiment. Vielleicht gibt es für dich auch andere Dinge, die dich sehr bewusst und sehr spürbar mit dem Körper verbinden, aber dieses verbinde dich auf deiner Spürebene mit deinem Körper, nicht irgendwelche, ich sag mal, Übungen, die man halt so macht, wo man währenddessen aber vielleicht irgendwelche Chakra-Musik hört, irgendeinen Videovortrag anhört und ja, also nicht irgendeine unbewusste Übung, sondern etwas, was dich auf der Spürebene mit deinem Körper verbindet und wo du bewusst auch in ein Körperspüren eintauchen kannst. Falls das neu für dich sein sollte und dich das ganze Thema so ein bisschen neugierig macht, vielleicht auch das Thema Embodiment, dann hol dir super gerne meinen kostenfreien Kurs In dir selbst zu Hause sein. Den findest du auf meiner Webseite. Er ist wirklich kostenfrei für dich und den findest du auch im Text unter dieser Folge. Und als kleines PS darunter, wenn du ihn dir schon geholt hast und da länger nicht reingeschaut hast, dann fühl dich eingeladen, da wirklich mal wieder reinzuschauen. Ja. Und nun komme ich nochmal so ein bisschen, und das ist mir Auch ganz wichtig, ich komme auf den Beginn dieser Folge zurück, wo ich nämlich sagte, als Kind dachte ich immer, man kann nicht selbstbewusst sein, ohne arrogant und oberflächlich zu sein. Heute weiß ich, dass das nicht stimmt, weil wir bekommen das Thema selbstbewusst zu sein, bekommen wir ja als etwas beigebracht. Also schauen wir beispielsweise einfach nur in die Medien, ja. Wir bekommen beigebracht, was selbstverliebt ist, was egozentrisch ist, teilweise echt arrogant und echt abgespalten, was sehr oberflächlich ist und teilweise auch narzisstisch. Aber selbstbewusst bedeutet ja, wenn wir ganz genau hinlauschen, sich seiner selbst bewusst zu sein, sich selbst zu spüren und auch seine Umwelt zu spüren. Sich seiner selbst bewusst zu sein, ist etwas völlig anderes, als arrogant, überheblich, selbstverliebt oder abgespalten zu sein. Eigentlich ist es unsere menschliche Natur, selbstbewusst zu sein und die eigene Tiefe und seine eigene Wahrheit in Verbundenheit mit allem anderen zu leben. Und wenn dir das entspricht, so wie ich das hier heute dir mitgegeben habe, dann hinterlasse mir super gerne eine tolle Bewertung und hole dir nochmals als Einladung den kostenfreien Embodiment-Kurs. In Kürze, ganz am Rande noch, startet nämlich auch noch ein ganz neuer Kurs von mir mit Live-Begleitung. Das gibt es nur ein ganz paar wenige Male im Jahr und ich freue mich da riesig drauf, weil das immer eine ganz tolle Gruppe ist, die da zusammenkommt. Alle News und Infos dazu bekommst du natürlich, wenn du dich in meinen Newsletter Kostbarkeiten eingetragen hast. In diesem Sinne würde ich sagen, jetzt erstmal bis zur nächsten Folge. Hab eine ganz, ganz lebendige Zeit.